SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Spätestens seit der Nuklearkatastrophe zu Fukushima vor 2 Jahren ist die Energiewende ein Begriff, wo man nicht mehr drum herumkommt. Es wird viel und kontrovers diskutiert, gestritten, politisiert und auch demonstriert.
Liebe AKW-Gegnerinnen und AKW-Gegner, wir haben einen langen Schlauch und wir werden gewinnen.
Es geht um Pro und Contra von der Kernenergie, über die Gefahren für Mensch und Natur, über einen definitiven Zeitpunkt von der Abschaltung von der Schweizer Kernkraftwerke, über alternative Energieformen, die könnten verheben. Die politischen Diskussionen spielen in dieser Stunde heute Dienstagabend aber eine kleinere Rolle. Im Doppelpunkt geht es nämlich um die, die in dieser Diskussion nur selten zu hören sind, die aber im Zentrum von der Kernenergie stehen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Kernkraftwerke. Was sind das für Leute, die hinter den dicken AKW-Mauern täglich ihr Brot verdienen? Welche speziellen Arbeitsbedingungen stimmen sie zu? Wie gehen sie mit der aktuellen und unsicheren Situation um? Was treibt sie an und wie fest identifizieren sie sich mit ihrem Job? Im Doppelpunkt verbringen wir einen Tag hinter den Mauern vom Kernkraftwerk Leibstadt. Ein Doppelpunkt von der Patricia Banzer.
Einen Tag hinter die Mauern von einem AKW schauen, mit den Menschen reden, etwas über ihre Arbeit und Einstellungen erfahren. So einfach ist das nicht. Es braucht sehr viel Telefon und Abklärungen und eine rechte Portion Überzeugungsarbeit. Grüezi, SRF 1. Es geht um... Nicht. Okay. Würden Sie vielleicht... Oder echt ein anderes Mal? Die AKW sind Hochsicherheitsbetriebe. Sie werden haarscharf beobachtet und stehen momentan unter fast konstantem Beschuss. Einfach mit dem Mikrofon reinspazieren geht da definitiv nicht. Man reagiert abweisend, man will sich nicht immer rechtfertigen, wird mir gesagt. Man hätte keine Zeit. Die Mitarbeiter mögen einfach nicht mehr, höre ich von anderen, man will es beschützen. Man hat genug von negativer Berichterstattung. Auf Interesse stoße ich beim jüngsten Schweizer Atomkraftwerk in Leibstadt an der Grenze zu Deutschland, wo seit 1984 in Betrieb ist. Man bemüht sich, Mitarbeiter zu finden, die sich ins Rampenlicht getrauen. Und ein paar Wochen später stellen sich 5 zur Verfügung.
Ich arbeite seit 35 Jahren im Kernkraftwerk Leibstadt.
Ich bin von der Kernenergie überzeugt und man muss nicht immer mit dem Zeitgeist gehen. Es ist nicht immer so, dass ich die Leute davon überzeugen kann, Kernkraft lieb zu haben, gern zu haben.
Nur im Kernkraftwerk arbeiten heisst doch nicht, dass man Strahlung abbekommt.
Ich habe keine Minute bereit bis jetzt.
Ich wollte wissen, was für Leute in einem Kernkraftwerk arbeiten, was sie beschäftigt, wie sie zu ihrer Arbeit stehen und was sie motiviert. Jetzt heisst es nur noch, den Weg auf Leibstadt finden. Nach Leibstadt geht man am besten auf seine eigenen 4 Rädern, sonst kann es kompliziert werden. Nach 2-mal Umsteigen kommt der Rufbus am Bahnhof Koblenz oder Döttingen, wie der Name schon sagt, nur wenn man ihn vorher ruft. Das heisst reserviert, in meinem Fall also nicht. Und wenn er dann kommt, fährt er nur ganz selten bis zum Kernkraftwerk selber. Er wendet wieder beim Milchhäusli im Dorf und das ist 20 Minuten Fussmarsch vom KKL entfernt. Ich komme darum zwar zu spät, dafür habe ich schon mit 3 Einwohnern geredet und bin duzis mit dem Postautofahrer.
Herzlichen Dank,
schön, klappt.
Tschüss. Das Kernkraftwerk liegt als Kontrast zur ländlichen Umgebung eindrücklich vor mir. Der 144 Meter hohe Kühlturm steht dominant, nur wenige Meter weit entfernt. Das Gelände ist abgesichert und bewacht. Allein durchs Kernkraftwerk lässt man mich selbstverständlich nicht. Ich werde den ganzen Tag begleitet von Andrea Portmann, von der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit.
Guten Morgen.
Sie ist seit 3 Jahren in der Medienarbeit in der Kernenergiebranche, seit 1 Jahr hier in Leibstadt. Dass ihr Arbeitsumfeld sehr kritisch angeschaut wird, das stört sie eigentlich nicht. Im Gegenteil.
Für mich war es einfach klar, ich möchte neu mit hingehen, wo ich nicht 0815 PR mache, sage ich jetzt so salopp. Und dann einfach müssen sagen, also für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ist es enorm spannend, weil man halt auch in einem sehr spannungsglatten Umfeld ist und jetzt durch die politische Diskussion vielleicht auch noch ein bisschen mehr in den Fokus geraten ist. Das ist eine Herausforderung. Und genau das hat mich gereizt an dieser Aufgabe hier.
Wir stehen im Eingangsbereich des Kernkraftwerks. Rechts hat 4 Schalter, wo ich einen Ausweis bekomme und wo meine Daten via ID- und Venenleser, also über das Handeinlesegerät, aufgenommen werden. Vor uns ein Förderband samt Scanner, wo gerade eine Schulklasse durchgeschliesst wird.
Wir haben ähnliche Sicherheitskontrollen, können Sie sich vorstellen, wie am Flughafen auch. Das heisst, es wird das Gepäck überprüft, es werden Personen überprüft und dann kann man auch eintreten bei uns ins Kernkraftwerk.
Was darf man dann nicht mitführen oder reinnehmen?
Sachen, Waren, die gefährlich könnten sein für uns, also oder für das Werk. Die Bandbreite ist relativ gross. Also es fängt bei Sprengstoff an und hört irgendwo bei Waffen etc. auf. Also da sind wir relativ breit aufgestellt, was man nicht mit reinnehmen darf.
Flüssigkeiten aber schon?
Flüssigkeit über 100 ml machen wir keine Kontrolle, respektive es gibt eben Sprengstoffkontrollen, wo dann so Sachen auch angeschaut werden, das schon. Gut, dann können Sie es anlegen.
Regelmässig werden Mitarbeiter nach dem Zufallsprinzip rausgenommen und durchsucht. Das Gemüse und das Fleisch für die Kantine wird übrigens nicht einfach reingetragen, sondern genauestens überprüft und gescannt. Die Sicherheit ist so und so in einem Kernkraftwerk. Auch wer mit mir reden darf, ist ganz klar abgesprochen. Der Security-Mitarbeiter neben dem Förderband zum Beispiel steht für ein spontanes Interview nicht zur Verfügung. Mit einem zweiten Ausweis komme ich durch die Sicherheitstür rein und bin in der Anlage drin. Ziel ist, herauszufinden, wie es ist, da innen zu arbeiten, was die Eigenheiten von diesem Beruf ausmachen. Was mich genau erwartet, weiss ich nicht. Genauso wenig wie viele Leute auf der Strasse.
Stellen wir da jetzt einfach ein paar Doktoren in einem Kittel vor, die einfach die Computeranlage überwachen. Aber was genau die machen, kann ich auch nicht sagen.
Kaum bin ich durch die Tür, geht es durch die nächste wieder voraus aufs Gelände, wo mich auch schon der Peter Brunner erwartet. Nicht im Kittel, sondern in Hemd und Jeans. So, da sind wir.
Da, ja. Das System hat Sie als zutrittsberechtigte Person erkannt.
Wunderbar. Er ist 63 und seit 35 Jahren im Kernkraftwerk tätig. Jahrzehntelang war er einer der Piloten. Das heisst, er hat im Cockpit, also im Kommandoraum, als Schichtleiter geschafft. Das ist der, der die Anlage betreibt. Man kann sagen, dass er fast jede Schraube auf dem Gelenk kennt. Und was von Anfang an auffällt, ist die Begeisterung, die er immer noch für seinen Arbeitsort hat.
Was wir natürlich den grossen Vorteil haben, der so lange da sind, dass wir die ganze Inbetriebssetzung mitgemacht haben. Wir haben sämtliche Modifikationen, die in der Zwischenzeit stattgefunden haben auf dieser Anlage, haben wir mitbekommen. Wir haben auch während der Inbetriebssetzung natürlich in die Systeme rein können, wo man jetzt zum Teil aus radiologischen Gründen nicht mehr zukommt, unter Normalbedingungen. Und diese Vorteile, die merkt man natürlich dann. Aber das ist das Interessante bei unserem Business. Auch nach 35 Jahren kann es durchaus mal der Fall sein, dass man etwas sieht und sagt, hey, das habe ich jetzt so im Detail noch nicht genau gesehen.
Auf dem Weg zum Betriebsgebäude komme ich einen ersten Eindruck über von der Anlage.
Das ist sehr ein weitläufiges Gelände hier.
Ja, wenn wir hier vor uns schauen, das ist die Werkstatt. Da arbeiten Mechaniker drin. Das ist im Prinzip in der nicht kontrollierten Zone. Das heisst, da arbeiten wir im normalen Übergewände, so wie in jeder Fabrik, in jeder Werkstatt draussen. Dann da das grosse Gebäude, das ist einmal im Vordergrund das Maschinenhaus, wo die Turbinengenerator drin ist. Dann das Hochchemie, wo man da mal kann sieht. Darauf gehen im Prinzip alle Abluft von diesen Gebäuden, die da rein ventiliert, klimatisiert werden, geht über das Chemie raus und wird zu oberstem Chemie wird da gemessen, ob wir nichts abgeben, was wir vom Gesetz her nicht dürfen.
Über uns fliegt gerade ein Flugzeug durch.
Ja.
Ist das etwas, wo man auch, wenn man das Thema Sicherheit anschaut, immer wieder überlegt, wie das wäre, ein Flugzeugabsturz vielleicht in der Nähe von der Anlage, was für Schäden das könnte mit sich bringen?
Das ist richtig so. Wir mussten die Auflage erfüllen, dass der Flugzeugabsturz von dieser Anlage beherrscht wird. Das heisst also, dass die lebensnotwendig wichtigen Teile, das heisst die Sicherheitssysteme, dass die nicht beschädigt werden, respektive nicht alle, die wir haben, über die ganze Anlage verteilt, dass die nicht alle mit dem gleichen Flugzeugabsturz außer Gefecht gesetzt werden
können. Ob die Systeme bei einem Flugzeugabsturz auch wirklich verheben, hat die Realität zum Glück noch nie müssen unter Beweis gestellt werden. Wenige Schritte weiter wird es laut. Wir laufen am riesigen Kühlturm vorbei.
Der wälzt das Wasser um und tut den Restdampf, den wir in der Niederdruckturbine haben, den wir nicht abarbeiten können, zum Generator in elektrische Kernenergie wir da zurückkühlen im Kondenser rein. Und das Wasser, das dann unten anfällt, das wird dann wieder in den Reaktor gepumpt. Wir haben hier einen Durchsatz von etwa 33 Kubik pro Sekunde. Also 33'000 Liter pro Sekunde. So ein Kartenschwimmbad hat etwa 20 bis 25 Kubik, hat er also in einer Sekunde gefüllt.
Kurz nachher stehen wir im Betriebsgebäude, am Arbeitsort von Peter Brunner. Eine erste Besonderheit, der Lift. Er zeigt kein Stück, sondern Meter an. Das sage ich für technisch orientierte Leute viel präziser.
Und jetzt stehen wir auf 13,5 Meter. Das heisst, wir befinden uns jetzt direkt vor dem Kommandoraum, wo die Anlage im Prinzip gefahren wird.
In diesem Raum ist es unmöglich, die Bildschirme, Hebel und Knöpfe zu zählen. Es wimmelt nur so davon. Die ganze Anlage wird darin abgebildet. Das heisst, es wird angezeigt, wie sich Wert, wie zum Beispiel Temperatur, Druck, Füllstand usw. verändert. Bei jeder Unregelmäßigkeit gibt es auch einen Alarm. Um hier zu arbeiten, braucht es fundierte Kenntnis von allen betriebseigenen Systemen, die sich von AKW zu AKW nochmal unterscheiden. Und natürlich von den Technologien, die da zum Zug kommen. Also zum Beispiel Physik, Radiochemie oder Wasserchemie. Die Ausbildung zum Schichtleiter dauert darum jahrelang. Zuerst wird man zum Anlageoperateur, dann zum Reaktoroperateur und dann zum Schichtleiter ausgebildet. Intern und extern am PSI, dem Paul-Scherrer-Institut. Der Peter Brunner fasziniert aber nicht nur die technische Seite.
Das ist natürlich einerseits das Menschliche, das Zusammenarbeiten mit meinem Team. Die Schicht die besteht aus 9 Mann und wir sind doch über den 3-Schicht-Betrieb während dem ganzen Tag, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr, sind wir miteinander da rein. Allein auf uns angestellt. Jeder muss seine Aufgabe erfüllen. Man braucht ein grosses Vertrauen ineinander gegenseitig, in die Arbeit, dass jeder seine Arbeit richtig macht. Nachher ist es natürlich auch so, dass man als Schichtleiter auch die Aufgabe hat, zu kontrollieren, wie die Arbeit gemacht wird. Und dann gilt es natürlich dann je nachdem, die entsprechenden Massnahmen einzuleiten.
Wer im Kommandoraum schafft, trägt sehr viel Verantwortung und muss darum vor dem Arbeitsantritt auch psychologische Tests durchlaufen. Durchgeführt vom Institut für angewandte Psychologie, dem IAP Zürich. Zum herauszufinden, was das für Tests sind, bin ich darum dort vorbeigegangen. Der Simon Hardegger schafft in der Abteilung für Verkehrs- und Sicherheitspsychologie. Das heisst, er klärt diverse Leute aus verschiedenen Berufsgruppen, die mit Sicherheit zu tun haben, auf ihre eigene ab. Das können Polizisten sein, Tramfahrer oder eben auch Kernkraftwerkmitarbeiter. Die Vorgaben kommen vom Eidgenössischen Nuklearen Sicherheitsinspektorat, dem ENSI.
Beispielsweise ein Reaktoroperateur, der ist ungefähr 6 Stunden bei uns, also recht lang, wo man auf der einen Seite ganz verschiedene kognitive Fähigkeiten anschaut, also Intelligenz, Konzentration, Aufmerksamkeit. Wie kann jemand mit Problemstellungen umgehen, behaltet auch jemand die Ruhe. Dann ist auch das Zwischenmenschliche extrem wichtig, insbesondere auch Kommunikation, also man muss miteinander auskommen.
Zum herauszufinden, ob ein Mensch die Eigenschaften aufweist, gibt es verschiedene Methoden. Gestartet wird immer mit einem Gespräch, also einem strukturierten Interview. Dann gibt es mehrere Computertests.
Es gibt verschiedene. Es gibt Intelligenzaufgaben, die sind teilweise recht anspruchsvoll. Und dann gibt es andere, wo man dann vielleicht ein bisschen Routineaufgaben erledigen muss. Und dann schauen wir vielleicht auch an, wie geht jemand mit Langweilen um. Also, dass fast nichts passiert. Und wenn aber etwas passiert, dann muss man richtig reagieren.
Wie testen wir das? Also, wie langweilen Sie jemanden?
In dem das einfach schlicht und ergreifend nichts passiert.
Zum Beispiel sitzt man dann recht lang vor dem Bildschirm und hat die Aufgabe, eine Figur anzuschauen.
Und die Figur verändert sich in einer bestimmten Art und Weise. Also beispielsweise wird aus einem Viereck ein Dreieck oder ein Kreis. Und manchmal, wenn es dann das Dreieck beispielsweise hellgrau wird, muss man reagieren. Und das Dreieck in dem Sinn wird dann vielleicht alle Minuten einmal hellgrau. Man wird dann vielleicht auch ein bisschen frustriert, eben, es passiert wenig und dann schauen wir dann, wie geht jetzt eine Person mit dem um, tauchen die Fehler auf, wann tauchen sie auf, gibt es totale Aussetzer, das können wir dann mit dem Computer eigentlich sehr genau analysieren.
Eine ganz wichtige Eigenschaft ist die Stressresistenz. Um diese zu prüfen, werden die Leute zum Beispiel bei einem Computertest noch zusätzlich mit diversen Fragen gelöchert. Die Stressresistenz ist aber nicht gleich Stressresistenz. Sie ist von Beruf zu Beruf ziemlich unterschiedlich.
Wenn Sie einen Tramführer nehmen oder die Tramführerin, die muss in der Reaktionsfähigkeit innerhalb Sekunden, Sekundenbruchteilen können reagieren und bremsen. Das ist beispielsweise in einem Kernkraftwerk nicht der Fall. Also wenn es dort etwas gibt, dann ist es sogar wichtig, dass man zuerst überlegt. Also ganz konzentriert auf das Thema fokussieren, Nerven nicht verlieren, sondern ruhig denken und ganz gezielt das Problem erörtern.
Kann man dann auch sagen, dass es ein bestimmter Schlag Mensch ist, der sich für so eine Stelle in einem AKW bewirbt? Die Leute auf der Strasse haben unterschiedliche Meinungen.
Sicher mal Menschen, die wahrscheinlich genug Geld verdienen wollen und das gleiche Risiko auf sich nehmen wollen, die eventuell egoistisch gegenüber dem Planet sind.
Das werden Menschen sein wie überall. Das Atomkraftwerk bietet ganz normale Arbeitsplätze an.
Es sind unterschiedliche Menschen, meinte Simon Hardegger vom IAP. Aber sie haben ganz viel gemeinsam.
Zu Recht natürlich, weil da suchen wir ganz gezielt bestimmte Eigenschaften. Also Interessen an Technik. Es sind häufig auch Leute, die nicht mehr ganz jung sind, sondern die auch vielleicht ein bisschen sich mit dem auseinandergesetzt haben, mit Reisen und Unstetigkeit und jetzt vielleicht gezielt auch die Stetigkeit suchen, im Rahmen auch von Familiengründung, im Rahmen auch von, wo wollen sie wohnen. Und dann natürlich auch Leute, die bereit sind oder das Gefühl haben, dass sie bereit sind, sich auf die extreme Strukturiertheit und Regelhaftigkeit in dem Werk einzulassen. Ich glaube, man muss wie Freude haben an dieser Strukturiertheit. Das geht fast nicht ohne.
Zurück ins KKL, ins Kernkraftwerk Leibstadt, zum Peter Brunner, der seit 35 Jahren hier arbeitet und das mit sehr viel Freude. Er wohnt in der Umgebung, hat Frau und Kind, ist in verschiedenen Vereinen, zum Beispiel für Modellbau, aktiv. Wie viele andere identifiziert er sich sehr mit seinem Arbeitsplatz, ist stolz auf Kernenergie und auf seine Mitarbeiter, die er als Familie bezeichnet.
Sehr positiv, dass man da ein Arbeitsumfeld und so weiter hat, wo alle eigentlich bestrebt sind, oder kann man ruhig sagen, alle bestrebt sind, da rein ihre Arbeit so zu machen, dass es für unsere Sicherheit ist, für unseren Ruf von der Anlage ist, oder? Auch von den Jungen, man sieht, dass man da Freude hat, dass sie auch ja, sehr, sehr froh sind um die Inputs, die man gibt. Und man hilft natürlich eben auch, wenn man weiss, das ist, mit mir hört das nicht auf, da, sondern es geht weiter und es soll so weitergehen, wie es bei mir war.
Die Stimmen außerhalb des Kernkraftwerks sind aber nicht so, wie sie immer waren in den Anfängen der Kernenergie. Gerade nach Fukushima werden kritische Stimmen immer lauter.
Ich bin dafür, dass man die nicht mehr braucht. Man weiss nicht genau, was die Konsequenzen wirklich sind. Sondern es gibt viele andere Energieformen, die nachhaltiger sind.
Grundsätzlich finde ich das nicht so eine tolle Sache. Wenn irgendwann mal etwas passiert, dann ist es mega grob.
Dass man als allererstes versuchen sollte, sämtliche Ressourcen wie Windenergie, Energie aus Wasserkraft zu nutzen. Dass man sich frühzeitig Gedanken macht, was man mit dem radioaktiven Müll macht.
Sobald es Alternative gibt, muss Atomenergie wegmachen.
Wie geht man mit so Stimmen oder mit Kritik an seinem Arbeitsplatz um? Ist das nicht verunsichernd? Der Peter Brunner nimmt die Stimme zur Kenntnis. Seine Meinung und Einstellung verändert das aber nicht. Auch nach den Ereignissen in Fukushima vertraut er auf die Anlage. Man müsse die Geschehnisse dort auch im richtigen Verhältnis sehen, meint er.
Am Anfang, wenn so etwas stattfindet, dann ist das natürlich immer ein riesiges Ding. Oder? Da sterben, weiss ich, wie viele in der Umgebung. Und im Nachhinein, wenn man das dann ein bisschen seriöser abgeklärt hat, dann muss man sagen, also so schlimm, wie man damals verbreitet hat, ist es dann doch nicht. Oder? Und gerade bei Fukushima, da darf man ja wirklich auch sagen, man hat dort eigentlich, das Hauptaugenmerk ist immer auf Fukushima gelegt worden, aber dass dort ja ein Tsunami war und dass die Auswirkungen, die man jetzt hat, die immer noch darunter leiden, dass die Städte einfach nicht bewohnbar sind, die Leute einfach immer noch raus, und nicht wegen Fukushima, sondern wegen dem Tsunami.
Die Konsequenzen für die Bevölkerung in Japan sind verheerend. Viele Gebiete können noch lange nicht bewohnt werden. Die gesundheitlichen Konsequenzen sind schwer abschätzbar. Die Mitarbeiter in der Schweiz wiederholen, dass sie an die Sicherheit von ihren Werken glauben. Leibstadt gilt als jüngstes AKW auch als vergleichbar sicher und hat darum einen besseren Ruf. Aber auch in der Schweiz sind über die Jahre immer wieder Zwischenfälle bekannt worden. Ganz schlimm war es im 1969, als im Versuchsreaktor in Luçon zur Kernschmelze gekommen ist. Knapp ist man dort an einer Katastrophe vorbeigeschlittert. In den 5 AKWs, die heute im Betrieb sind, gibt es immer wieder diverse Vorkommnisse oder Mängel, die rapportiert werden müssen. Ein defektes Ventil, ein falsch eingestellter Messumformer, bauliche Defizite. Hat der Peter Brunner dann da nie Angst oder fühlt sich unsicher?
Aufgrund von meiner Ausbildung und auch von der Erfahrung kann ich eigentlich sagen, schau, wenn ich ja nicht sicher wäre, dann würde ich ja nicht da arbeiten und würde noch weniger da wohnen.
Fukushima hat ihm keine Ängste ausgelöst. Was es gebracht hat, ist aber mehr Arbeit für alle Atomkraftwerke.
Man hat jetzt sogenannte Stresstests gemacht in der EU, wo man die Anlagen mal untersucht hat, eingehend auf das Ereignis verglichen mit Fukushima und hat gesagt, was bedeutet das für unsere Anlage? Haben wir dort Mängel aus Fukushima abgeleitet, von denen ihrem Ereignis her, wo wir müssen sagen, halt, da könnten wir noch etwas nachrüsten. Und dann haben wir auch bei uns da ein paar kleine Nachrüstungen gemacht im Brennelementlagergebäude, so wie das in Fukushima ja dort das Problem geht.
Ob grosse oder kleine Änderungen, um die Sicherheit gewährleisten, wird im Kernkraftwerk jeder Schritt genauestens überprüft, kontrolliert und nochmal kontrolliert. Es ist ein regelrechter Papiermarathon. Mit der regelmäßigen Kontrolle und Beaufsichtigungen muss man im Kraftwerk leben können. Man darf Kontrolle, auch das Vier-Augen-Prinzip, das häufig angewendet wird, nicht als Misstrauen auffassen, sondern im Gegenteil als Absicherung. Man sollte Freude daran haben, sonst ist man am falschen Ort. Ich wollte etwas mehr erfahren von dieser Aufsichtsbehörde vom Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat im ENSI und gehe zur Brücke vorbei in ihr Büro im vierten Stock von einem grossen, modernen Bau. Das ENSI verlangt regelmäßige Sicherheitsberichte, gibt Richtlinien und Auflagen für Verbesserungen, Überprüfungen, Nachrüstungen oder ist auch in der Prüfungskommission für das zulassungspflichtige Personal. Ich interessiere mich weniger für die technischen Überprüfungsaufgaben, sondern für die Menschen im AKW, wie sie arbeiten und leben, was sie motiviert. Darum treffe ich mich mit zwei Mitarbeitern von der Sektion Mensch und Organisation. Ganz wichtig in ihrer Arbeit sei die Sicherheitskultur. Von der reden wir seit der Katastrophe von Tschernobyl, ein Gebiet, das sich laufend weiterentwickelt. Schwieriger sagt, dass man die Kultur nicht einfach messen kann, meint Psychologin Cornelia Rieser.
Wenn es um Werthaltungen geht, um Einstellungen der Leute, auch Sachen, die sehr tief drin sind in den Köpfen der Leute, dann sind wir in einem Bereich, wo man keine Noten abgeben kann, sagen wir so. Man kann nicht sagen, die Sicherheitskultur vom Werk XY ist 7,8, sondern da geht es mehr darum, über die Einstellungen, über die Werthaltungen zu reden, nachzudenken, wie geht man mit der Sicherheit um. Hinterfragt man sich auch, ist das, was ich jetzt hier mache, richtig? Mache ich es richtig? Oder vielleicht auch sogar die anderen oder auch der Vorgesetzte? Das Verhalten von Vorgesetzten, das ist ganz wichtig. Vorgesetzte prägen eigentlich die Sicherheitskultur sehr stark mit. Halten sie sich selber an die Regeln oder ja, sind sie ein Vorbild für die Mitarbeiter?
Ganz ein wichtiger Punkt, den man mit den Betreibern des Kraftwerks häufig diskutiert, ist die Fehlerkultur. Im normalen Leben reagiert man ja eher negativ auf Fehler, man gibt es nicht gerne zu. Und das muss innerhalb des AKW zwingend anders sein, weil sonst hat man ein massives Sicherheitsproblem.
Das ist etwas, das explizit gefördert werden muss. Und es darf nicht so sein, zum Beispiel, wenn jemand einen Fehler meldet, dass er dann bestraft wird. Also es sei denn natürlich, es wäre ein böswilliger oder ein grob fahrlässiger Fehler, das ist klar. Aber sonst, wenn ich bestraft werde für einen Fehler, den ich melde, den ich gemacht habe oder den ich vielleicht wo mir fast passiert wäre, dann würde ich das nächste Mal natürlich den Fehler nicht mehr melden. Also das ist sicher ein ganz wichtiger. In einer guten Sicherheitskultur wird ein gemeldeter Fehler sogar belohnt und nicht bestraft. Also muss man eher eine Lernkultur haben, wo man den Fehler als eine Chance sieht, zum Lehren daraus und nicht eine Bestrafungskultur.
So eine Kultur muss gezielt aufgebaut werden. Sie fördert auch den Zusammenhalt unter den Mitarbeitern und durch das die grosse Identifikation mit dem Job. Die Identifikation fällt auch der Cornelia Rieser immer wieder mal auf.
Ja, das haben wir auch schon in Gesprächen auch diskutiert, dass die Mitarbeiter der Kraftwerke sogar eine Übernahme haben für ihre Anlage. Oder? Und wenn man eben von Anfang an dabei war, beim Aufbau, bei der Inbetriebssetzung der neuen Anlage, dann ist das so ein bisschen wie ein eigenes Kind oder so. Und da identifiziert man sich natürlich sehr stark.
Ich sehe das auch so, dass die Identifikation wächst. Und man muss natürlich auch sagen, das Unternehmen hat natürlich auch ein Interesse. Wenn ich sehr lange Ausbildungszeiten habe, natürlich auch die Mitarbeiter nicht nach der Ausbildung sofort wieder zu verlieren. Und damit hat auch das Unternehmen ein Wille, eine hohe Bindung der Mitarbeiter zu schaffen, weil es halt sehr lange Ausbildungszeiten sind und möchte eigentlich geringe Fluktuationen haben.
Meinte Friedrich Meinen vom ENSI. Die Engbindung muss aufrechterhalten werden, auch nach einem Ereignis wie im Fukushima. So ein Ereignis löst viel aus. Darum haben die Werke auch ganz schnell reagieren müssen.
Die Werke haben sehr, sehr viele Maßnahmen ergriffen, um einfach auch die Mitarbeiter oder die Frustration, die bei den Mitarbeitern auch drin war, wie konnte sowas dort passieren, zu dämpfen. Ich denke, ganz wegnehmen kann man das nicht. Und unser Eindruck ist, im menschlichen organisatorischen Bereich haben die Anlagen relativ gut reagiert.
In nächster Zeit werden viele Leute Kraftwerke verlassen. Nicht wegen Kündigungen, sondern weil sie mitten in einem grossen Generationswechsel stecken. Die alte Garde, die schon im Aufbau der Werke dabei war, verschwindet nach und nach. Wie einfach ist es denn, all diese Stellen mit neuen Leuten zu besetzen? Jetzt, wo die Atomenergie sehr kontrovers diskutiert wird, wo man vom Abschalten der Werke redet, will man sich da als junge Person überhaupt noch auf das Arbeitsumfeld einlassen? Zurück ins Kernkraftwerk in der 1300-Seelen-Gemeinde Leibstadt. Ich bin seit 2 Stunden in dem Hochsicherheitskomplex, wo Strom für rund ein Sechstel der Schweizer Bevölkerung produziert. Es ist kurz nach der 11. Ich laufe in ein Bürogebäude, das aussieht wie viele andere auch. Auch in einem Kraftwerk gibt es natürlich Jobs, wie an einem anderen Ort auch. Kantinenmitarbeiter zum Beispiel, die Buchhalter oder die Personalleiterin Karin Dobler. Seit 2008 arbeitet sie im KKL und ist bis über beide Ohren mit dem Generationenwechsel beschäftigt.
Sagen wir mal, so die letzten 5 Jahre haben wir etwa 230 Mitarbeitende rekrutiert. Und das ist im Zusammenhang mit dem Generationenwechsel. Der Grossteil ist eigentlich Doppelbesetzungen.
Die zum Teil 2 bis 3 Jahre langen Doppelbesetzungen sind nötig, um das Know-how von der älteren Generation an die Jünger weiterzugeben, die ja unter völlig anderen Bedingungen startet als sie vor über 30 Jahren.
Sie setzen wirklich dann alles dran, um die Jungen auch dementsprechend in ihre Fußstapfen einzuweisen. Es ist quasi ein Change-Prozess und er ist anspruchsvoll. Ich sage aber auch, es ist für alle zusammen auch eine Chance, dass man so einen Aufbruch hat in eine neue Zeit hinein.
Die neue Zeit bringt auch viele kritische Stimmen. Ist da die Rekrutierung nicht viel schwieriger?
Ich würde jetzt eher sagen, dass vielleicht Spontanbewerbungen abgenommen haben. Und vielleicht auch, dass der ein oder andere Kandidat, der da ist, sich eher auch mit dem privaten Umfeld auseinandersetzt, der sagt, möchte ich in die Branche arbeiten, wie sind Zukunftsaussichten. Aber in der Regel, wer sich da eigentlich bewirbt, hat sich mit dieser Thematik schon im Vorfeld auseinandergesetzt und ist es eigentlich auch nicht so ein Thema.
Die grösste Herausforderung ist es, genug Fachpersonal zu finden. Vor allem Ingenieure sind mangelbar, wie in vielen anderen Branchen auch.
Wir versuchen dann, uns auch an unsere Muttergesellschaft anzulehnen, an Hochschultag zu gehen, die Leute so zu kontaktieren, die verschiedenen Medienkanäle zu nutzen, um Personal überzukommen oder auch direkt ansprechen. Dann.
Der Bewerbungsprozess ist in einem AKW ähnlich wie an jedem anderen Ort. In den Gesprächen gibt es aber spezielle Hinweise zum Thema Sicherheit. Und auch die Energiewende ist etwas, das von den Kandidaten häufig angesprochen wird.
Also es ist sicherlich ein Thema, heute eher im Rekrutierungsgespräch wie durch noch vor Fukushima, sagen wir. Dort war es auch so gewesen, dass wir neue Kraftwerke in Aussicht hatten. Wir können aber den Kandidaten aufzeigen, dass wir nach wie vor sehr investieren in die Anlage, dass wir weiterhin an unser Werk glauben und das nach bestem Wissen und Gewissen weiter betreiben, die Anlage, dass die sicher läuft.
Kündigungen hat es direkt wegen Fukushima keine gegeben. Aber für die Mitarbeiter sei das schon auch schwierig gewesen.
Durch die hohe Identifikation, die unsere Mitarbeitenden haben, möchte ich sagen, ist man vielleicht im Stolz verletzt. Weil jeder, der da rein arbeitet, ist sich dieser Verantwortung bewusst. Verantwortung, was heisst, oberste Ziel ist die Sicherheit. Und das kann mit der Zeit dann schon deprimierend wirken. Auf der anderen Seite muss ich sagen, man kann einfach auf jeden zählen. Und das Fukushima hat vielleicht, wenn man es positiv sieht, jetzt von uns, es hat uns auch zusammengeschweißt.
Grosse Sorgen um die Zukunft mache sich jetzt niemand mehr, wird mir gesagt. Es ist Mittagszeit. Die Karin Dobler macht sich auf den Weg Richtung Kantine. Ein paar hundert Meter weiter arbeiten die Männer in dichten Overalls aus Kunststoff, die auch die Übergänge zu den Schuhen und Händchen nahtlos schliessen. Vor dem Gesicht eine Atemschutzmaske. Sie sind in der Zone mit erhöhter Radioaktivität tätig. Bevor ich mehr über ihre Arbeit erfahre, gehe ich aber zurück ins Dorf Leibstadt für ein Schinkensandwich und zum herauszufinden, wie die Einwohner zu ihrem Kraftwerk stehen. Vier Gasthäuser hat es noch in dieser gemütlichen Gemeinde im Bezirk Zurzach am Ufer vom Hochrhein. Dazu kommt ein Beck, ein Volk, ein Strickhäusli und 20 Vereine, unter anderem der Winzerverein Winken und Trinken, die Modellflüggruppe, der Männerchor oder KKL Werkmusik.
Das kann überall passieren, nicht nur bei uns, oder?
Also, ich habe da gar keine Bedenken. Da hätte ich jetzt mehr Bedenken, wenn jetzt irgendwie eine Kohlekraft oder Gaskraft oder so in der Nähe wäre. Weil Atomkraft ist in meinen Augen schon immer die grünste Energie gewesen.
Das tut mich nicht. Nein. Sicher nicht. Das ist wie an einem anderen Ort. Geht immer etwas.
Meistens, als ich von meiner Wohnung oben sehe, sehe ich den Turm nicht. Ich sehe hier in die deutschen Voralpen eigentlich, also wirklich. Und trotzdem jetzt sagen wir uns, dass wir jetzt eine Rückvergütung bekommen von der Gemeinde an den Strom an.
Ja, ich glaube, die Steuern ist wahrscheinlich der Vorteil und der Arbeitsplatz. Ja.
Angst hat man selber nie, dass man in der Nähe wohnt, falls etwas wäre.
Nein, also ich nicht. Ich glaube, wir Einheimischen wahrscheinlich weniger als die Auswärtigen. Weil wir vielleicht auch Vorteile haben und sehen. Und ja, klar, jetzt durch Fukushima ist man schon wieder ein bisschen sensibilisiert. Das hat vielleicht schon noch ein bisschen Umdenken stattgefunden.
Eine gewisse Unsicherheit ist doch zu spüren. Wenn ich das Mikrofon wegtue, werden auch die ein oder anderen Bedenken geäussert. Aber grundsätzlich scheint mir kein Problem zu haben mit dem KKL vor der Haustür. Das bestätigt mir auch der Gemeinsame, der Christian Burger.
Einerseits ist es natürlich der grösste Arbeitgeber, den wir haben, bei uns in der Gemeinde Leibstadt. Zum anderen gibt es natürlich auch Steuersubstrat, wo wir davon profitieren. Es gibt Gratisstrom. Zum Teil gibt es auch Sponsoringe, wo die Vereine davon profitieren. Es gibt aber auch Gewerbe, also die ganze Zulieferindustrie. Wer ein bisschen profitiert hat, sind unsere Gasthäuser und Restaurants. Die haben ab und zu über den Mittag auch grössere Gesellschaften gehabt.
Ohne das KKL müsste sich die Gemeinde neu orientieren. Ein Gedanke, der Christian Burger aber noch keine schlaflose Nacht beschert.
Es ist auch endlich. Es wird 2045 wahrscheinlich einen Bruch geben. Es braucht allerdings nachher sicher 10 Jahre, bis das Werk zurückgebaut ist. Also, das ist doch ein langer Horizont, der uns nicht zu irgendeiner Handlung oder zu einer Massnahme leiten tut.
Wie sieht es denn aus mit Ängsten in der Gemeinde? Gerade wenn man ans Risiko denkt im Fall von einer Katastrophe?
Nein, das haben wir nicht. Wir haben keine Angst, weil die Kraftwerksleitung macht eine sehr gute Kommunikation nach aussen, was Sicherheitsfragen betreffen tut.
Aber gerade Leibstadt ist natürlich auch nicht geschützt vor kritischen Stimmen.
Gerade nach dem Vorfall, jetzt vor 2 Jahren in Fukushima, haben wir doch einiges müssen einstecken als Leibstadter. Da hört man immer wieder, wir sind ein Atomdorf, wir sind ja wahrscheinlich verstrahlt. Das hört man ab und zu und das ist doch fast so als Beleidigung aufzufassen, weil wir sitzen alle im gleichen Boot und dass immer das abgebrochen wird, nur auf den Einwohnern von Leibstadt, finde ich persönlich schade.
Gibt es das vielleicht auch den Moment, wo Sie sagen, jetzt reduzieren uns doch nicht immer nur auf das KKL, wir haben noch anderes zu bieten?
Genau, da kämpfen wir eigentlich alltag damit. Wir haben eigentlich eine schöne Region, auch ein gutes Naherholungsgebiet und wir haben 500 Arbeitsplätze im Kernkraftwerk, aber die Gemeinde bietet insgesamt 1000. Also wir haben sehr vieles anderes auch noch zu bieten.
Und auf das sage ich mir stolz. Ich verabschiede mich. Und auf dem Rückweg macht mich ein Leibstädter noch mit einem kleinen lokalen Wortspiel vertraut.
Also es haben mich schon Leute gefragt, wo ich wohne, sage ich statt Leibstadt, sage ich dann als Strahlstadt. Und dann studieren sie und dann kommen sie aber schnell drauf, dass das etwas mit der Strahlung zu tun hat, von AKW.
Es ist zwei. Zeit für mich, zum zurückgehen, hinter die Mauern vom KKL. In eine Welt für sich, mit ganz speziellen Regeln und Vorschriften. An einen Ort, wo es einem beim Draht-Denken schon ein bisschen unwohl werden kann. Am Rand der Zone mit erhöhter Radioaktivität. Es geht in dem Doppelpunkt nicht um die politische Diskussion rund um die Atomenergie, sondern um die Menschen, die im Kern der Kernenergie arbeiten. Ich laufe mit dem Lars Kämpfer einen sterilen Gang mit orangen Türen und lauter Brandschutzschildern entlang. Der Lars Kämpfer ist 33, hat Werkstoff studiert und arbeitet seit etwas mehr als zwei Jahren im KKL. Und zwar als Strahlenschutzingenieur. Das heisst, er ist dafür zuständig, dass die Mitarbeiter, die in der Zone arbeiten, nicht eine zu hohe Dosis aufnehmen.
Radiologisch kontrollierte Zone ist eine Zone, wo man entweder erhöhte Dosisleistung hat, das heisst also mehr Strahlung, wenn man so will, oder man hat Material, das selber strahlt. Wir nennen das Kontamination. Und man will eigentlich beides vermeiden. A, Strahlendosis aufzunehmen, also das heisst Energie, und aus Material, also sich zu kontaminieren.
Regelmässig in Zonen gehen etwa ein Zettel der Angestellten, zum Beispiel Mechaniker, Betriebspersonal, die die Anlage überprüfen, oder eben Strahlenschützer. Der Lars Kämpfer geht zweimal in der Woche rein, geht die Arbeiten kontrollieren und mit den Leuten reden. Der Zugang in diesen Teil der Anlage ist noch restriktiver als in anderen Gebäuden.
Ja, da ist Lars Kämpfer vom Strahlenschutz. Wir wären mit dem Radio hier. Sie hat zwar keinen Zugang zur Zone, aber können wir mit ihr schnell zur Loge führen?
Nach einem zusätzlichen Gang zum Empfang und zum Chef von Lars Kämpfer komme ich dann die Erlaubnis über, zum Rand der Zone zu gehen. Durch eine sehr enge Doppeltür, eine sogenannte Vereinzelungstür, wo nur eine Person reinpasst. Dort drin braucht es einen Code und nochmal eine Venenerkennung über die Fingerkuppel. Nur dann geht die zweite Tür auf.
Ja, perfekt.
Gut, ich gehe jetzt ein, die Schleuse. Es ist sehr eng da drin, ich hoffe, ich komme wieder raus. Klappt. Wir kommen hier an einem Kiosk vorbei.
Das ist der einzige Ort innerhalb dieser drei Vereinzelungstüren, wo man etwas darf trinken und essen und wo man ein bisschen das Tageslicht sieht.
Was ist der Grund, dass man nicht trinken und essen
darf? Wegen der Kontamination, weil man keine Materialien aufnehmen soll. Man will ja vermeiden, dass man sie in den Körper reinbekommt. Und das ist natürlich sehr einfach, wenn man, halt, wenn man etwas isst. Man sieht es ja nicht, das ist das Problem. Darum will man ganz sicher sein und vermeiden zu essen drin. Dazu gehört übrigens auch Kaugummi.
Es gibt nicht nur eine, sondern je nach Kontaminationsgefahr vier Risikozonen mit vier verschiedenen Bekleidungsvorschriften.
Also in der Zone 1, man steht hier vor der Zone 1, tut man eigentlich die ganzen privaten Kleider ablegen und legt Unterkleider, Schuhe und Ganzkörperanzug mit einem Helm an.
In der Zone mit dem höchsten Risiko, der Zone 4, hat man nachher einen Plastik-Ganzkörperanzug an, wo man hermetisch abgeriegelt ist. Planung ist das Wichtigste an seinem Job.
Gut geplant ist eigentlich fast am meisten Dosis gespart.
So planen, dass die Leute sich immer so kurz wie möglich in der Zone aufhalten müssen. Wenn zum Beispiel eine Turbine ausgewechselt werden muss, kann man gewisse Handgriffe schon vorher üben. Manchmal braucht es auch noch einen zusätzlichen Schutz. Die Schutzanzeige schützen vor der Kontamination, also ein Material, das strahlt, aber nicht vor der Strahlung.
Das heisst, bei der Strahlung selber müssen wir andere Schutzmassnahmen ergreifen, wie zum Beispiel Abschirmen, also Bleiwände aufstellen zum Beispiel, oder Wassersäcke kaufen auch ganz gut. Ja, so Sachen.
Aber man muss sich's gut überlegen. Wenn die Angestellten zum Beispiel durchs Aufstellen von so einer Bleiwand mehr Dosis aufnehmen als durch die Arbeit selber, macht diese Massnahme keinen Sinn. Radioaktivität wird in der Einheit Sievert gemessen. Wie viel ein Mitarbeiter darf aufnehmen darf, ist genau definiert im Strahlenschutzgesetz vom Bund.
Wir haben jetzt im Kraftwerk niemanden, der diesen Grenzwert erreicht pro Jahr. Also ich gehe jetzt zum Beispiel auf einem 100. ungefähr. So ich nicht da.
Der Lars Kämpfer fasziniert das im Job unter anderem, dass Radioaktivität nicht fassbar ist.
Wir haben als Menschen ja nicht irgendwie ein Organ, das wir es damit messen können. Oder können sehen. Und das macht es eigentlich extrem spannend, weil die Leute sind sich nicht bewusst, dass sie da ist. Überall haben wir Strahlung, nur wir merken es nicht. Das den Leuten bewusst zu machen, ist eigentlich noch spannend. Stellt euch vielleicht vor, ihr seid im Urlaub und seht ein paar Personen, die krebsrot zu oben vom Strand heimkommen. Das ist jetzt Ausstrahlung und man sieht schon etwas. Das heisst, das wäre hier absolut zu vermeiden. Weil am Schluss ist es genau gleich eigentlich wie bei der UV-Strahlung auch. Es sind die gleichen Effekte. Gibt es ein gewisses Risiko, Krebs zu entwickeln? Man kann sich das fast ein bisschen vorstellen wie ein Lotteriespiel. Nur, dass die Gewinnchancen ein bisschen höher sind.
Wie auch in Bezug auf die UV-Gefahr hat sich das Bewusstsein der Leute auch im Kraftwerk verbessert.
Ich habe das Gefühl, wenn ich mit den Menschen ein bisschen rede, ist das Bewusstsein von der Strahlung in früherer Zeit nicht so da gewesen. Vor allem, wenn man hier gearbeitet hat.
Jeder Mitarbeiter hat in der Zone immer 2 Dosimeter im Overall dabei. Kleine Geräte, die anzeigen, wie viel Dosis aufgenommen worden ist und im Notfall Alarm schlagen.
Man hört hier schon...
Gerade vor uns haben wir auch Ganzkörpermonitoren, die beim Ein- und Austritt Kontamination messen. Vor allem bei Leuten, die in der Zone 4, zum Beispiel im Reaktorpelter, arbeiten.
Es misst, wir sagen, gewisse Nuklide, also gewisse radioaktive Partikel bei der Schilddrüse und hier im Brustbereich. Und schaut, ist irgendetwas drin. Und wenn etwas wäre, dann würde es einen Alarm geben. Und dann müssen wir aber noch genauere Untersuchung machen, was ist es jetzt genau.
Das testen wir gerade mal.
Da hier zum Beispiel habe ich jetzt meinen Ausweis hierher. Dann sagt mir das Gerät, was das ich machen soll. Also ich soll jetzt herstehen. Ich drücke mich möglichst näher an das Gerät her.
Also er umarmt es quasi?
Ja genau, ich umarme es. Ja. Und drücke die 2 Knöpfe. Und dann geht die Messung los.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vielen Dank. Kein Verdacht auf Inkorporation.
Auch wenn das normal sei, ein bisschen erleichtert bin ich schon. Es ist ungewohnt und ein bisschen unangenehm zu wissen, dass es in unmittelbarer Entfernung erhöhte Strahlung gibt. Auch der Lars Kämpfer lässt das nicht kalt. Das ist sein Job.
Klar macht man sich für seine Gesundheit Gedanken. Aber ich habe, ich sage jetzt mal, durch mein Studium ein bisschen Kenntnis von der Radioaktivität und auch von den Risiken, die es gibt. Und ich habe jetzt müssen sagen, die Arbeit hier ist so interessant, dass ich das auf mich nehme.
Wie ist es mit dem Umfeld? Das ist immer noch mal etwas anderes.
Ja,
hat es da Diskussionen gegeben?
Ja, ja, sicher, klar. Aber eigentlich nicht gross. Wenn ich meinen Mitbewohnern oder der Frau oder der Familie erklärt habe, um was es geht und wie ungefähr das Risiko ist. Und also klar machen sie sich immer noch Sorgen, aber wenn ich nicht dann auch wieder heimkomme und sage, ich habe jetzt so viele Dosis aufgenommen, machen sie sich eigentlich im Moment, also jetzt, sehr viel weniger Gedanken als am Anfang.
Über seine Zukunft macht er sich nicht gross Sorgen, weil erstens kann er sich auch vorstellen, sonst noch mehr zu arbeiten und zweitens gäbe es seinen Arbeitsort vermutlich noch lange.
Es ist ein bisschen das Problem, dass man junge Leute sucht und nicht unbedingt abfängt, weil sie sich sagen, sie werden nie abgestellt. Aber eigentlich laufen wir ja noch lange Zeit weiter, auch wenn wir abgestellt sind. Weil man die Anlage nicht einfach so abreißen kann. Den Brennstoff kann man ja nicht einfach so sofort rausnehmen und ins Zwischenlager tun. Man muss ja auch noch ein bisschen Wasser drinnen behalten, zum Abklingen. Oder auch Komponenten, die man muss warten muss, bis man dran kann. Oder man muss sie zuerst dekontaminieren, wenn man es abstellen wird. Und das braucht auch seine Zeit. Also das heisst, der Job Strahlenschützer oder auch andere Jobs hier in diesem Kernkraftwerk wird es noch längere Zeit geben.
Und auch wenn der Lars Kämpfer sich Sorgen machen sollte, kann er gut abschalten. Für das sorgt sein 1-jähriger Sohn. Arbeitsort AKW. Was für Menschen arbeiten in der Kernenergie und was bewegt sie?
Ja, risikoresistent, ja. Also, es ist ja doch immer eine gewisse Gefahr um einen herum.
Es können verschiedene Menschen sein. Umstände halber, Menschen, die einfach eine Arbeit suchen und gar nicht genau realisieren, in was sie sich da hineinbegeben. Auch unter Umständen körperliche Risiken auf sich nehmen. Und andererseits Leute, die begeistert sind vielleicht von der Technologie oder vom Image von diesem Beruf.
Es ist 4 Uhr. Mein Besuch im Kernkraftwerk Leibstadt, dem jüngsten von 5 AKWs in der Schweiz, ist gleich vorbei. Zum Schluss wollte ich noch mit jemandem reden, der erst vor kurzem dazugestossen ist. Andrea Schwab hat vor 3 Monaten seinen Vertrag unterschrieben und kommt direkt vom Physikstudium. Seine Jobbezeichnung nuklearer Sicherheitsingenieur. Sein Arbeitsort ein Computer in einem ziemlich normalen Bürogebäude. Im Moment ist für ihn alles noch ziemlich neu. Er schafft vor allem an einem grossen Sicherheitsbericht, der durch das Kernenergiegesetz alle 10 Jahre verlangt wird und macht viel Behördenkorrespondenz. Im Gegensatz zum Peter Brunner, der seit 35 Jahren da schafft, stößt er in einer völlig anderen Zeit zur Branche.
Jetzt ist natürlich auch gerade eine interessante Zeit, um in diesen Bereich einzusteigen. Weil es ist ja, ich sag mal, leicht umstritten oder die öffentliche Meinung ist vielleicht eher kritisch. Aber für mich ist das eigentlich kein Hinderungsgrund gewesen, sondern ich finde das auch gerade dann spannend. Ich bin von der Kernenergie überzeugt und ich finde, man muss nicht immer mit dem Zeitgeist gehen. Man kann auch mal sagen, man findet etwas vernünftig, was jetzt nicht gerade unbedingt extrem zeitgemäss ist. Und das ist jetzt bei mir eigentlich so der Fall gewesen.
Junge Leute in seinem Alter haben zwar häufig eine andere Meinung betreffend der Kernenergie, seine Meinung werde aber in seinem Umfeld akzeptiert. Sie ist auch nicht neu. Schon während dem Gymi hat es ihn gepackt.
Ich habe mich eigentlich immer schon von der Physik her für Kernenergie interessiert, einfach weil das eine sehr spannende Art und Weise ist, um Strom zu produzieren, die auch intrinsisch von der Physik her gesehen viel Vorteil mit sich bringt. Und wenn ich das sage, dann meine ich eigentlich die hohe Energiedichte, wo eigentlich ein grosser Unterschied ist zu anderen Produktionsformen von Strom.
Wie fast alle Angestellten aus dem KKL wohnt auch Andreas Schwab seit kurzem in der Umgebung und ist sich am Hochrhein am Akklimatisieren. Viele ziehen da an, weil sie wissen, dass sie länger werden da arbeiten. Es werden ja auch stetige Mitarbeiter gesucht. Vielleicht ist auch ein Faktor, dass Kernenergie in der Umgebung sicher weniger kritisch angeschaut wird.
Ja, also in Zürich sind Stimmen vielleicht schon ein bisschen kritischer. Ich glaube, man kann das schon sagen, man stellt das schon ein bisschen fest, dass je weiter weg die Leute sind, desto kritischer sind sie.
Ich laufe zum Ausgang mit Andrea Portmann von der Medienstelle, die mich den ganzen Tag begleitet hat, um mich zu unterstützen und um die Mitarbeiter zu beschützen, um zu schauen, dass ich sie nicht in Bedrängnis bringe. Ihr Job ist momentan nicht nur einfach.
Es gibt sicher Tage, wo ich auch frustriert heimgegangen, wo ich finde, das ist auch nicht fair gewesen. Es hat für mich auch viel mit Respekt zu tun, wie man unter Menschen miteinander umgeht, weil schlussendlich stehen wir als Menschen einander gegenüber und nicht als Branchen oder Institutionen. Aber ich versuche halt mich gleich auch wieder dann zu motivieren und zu schauen, wo gibt es Lösungen oder wie könnte man es in einem anderen Fall anders probieren.
Ihnen ist wichtig, dass Sie als Kraftwerk auch ein bisschen mutiger können werden und sich gegen aussen mehr öffnen.
Oder wir können schlecht von den Leuten verlangen, dass sie ein Vertrauen in uns haben, wenn wir nicht bereit sind, auch in andere Leute Vertrauen zu haben. Wenn wir nicht bereit sind, aufeinander zuzugehen und miteinander zu versuchen, wieder eine Basis zu bilden, dann müssen wir gar nicht anfangen.
Ihre Arbeit fordert Sie und spornt Sie an. Vor allem wegen dem grossen Engagement der Mitarbeiter, wo Ihre, wie auch mir, bei Ihrer Einstellung vor einem Jahr als erstes aufgefallen sei.
Das hat man bei diesen wirklich Mitarbeitern, die sehr, sehr lange schon dabei sind, enorm sowieso. Aber auch bei den Jungen, die jetzt nachkommen, irgendwie ist das wie ein Virus, das sie ansteckt, wo sie dann mitleben. Und das finde ich schon noch speziell. Und das macht extrem Freude.
Also das heisst, der Virus hat sie auch angesteckt, in dem Fall?
Das, ja, kann man wirklich so sagen, ja.
Es sind einfach coole Leute da drin.
Mein Tag mit 5 Mitarbeitern im AKW ist vorbei. Ich verabschiede mich und fahre mit dem Postauto wieder weg vom Kernkraftwerk, seinem Kühlturm, seinen engagierten Mitarbeitern, einem ganz eigenen, hochspezialisierten, in sich abgeschlossenen Arbeitsumfeld. Während ich auf Zürich fahre, dort wo es kritischere Stimmen gibt, wird im Kernkraftwerk fleissig weitergeschafft. Einer unsicheren Zukunft entgegen, in einer Gegenwart, wo ihr Arbeitsumfeld häufig negativ diskutiert wird. Aber voller Überzeugung und Selbstvertrauen.
Das war ein Doppelpunkt von der Patricia Banzer, Tag hinter den Mauern vom AKW Leibstadt. Die Sendung gibt es zum Nachhören oder zum Abonnieren als Podcast, das jeweils auf srf1.ch und die Sendung gibt es auf CD via srfshop.ch.
SRF 1 Doppelpunkt.
Und in der
eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.